Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Ich habe wieder eine ganz tolle Frau empfohlen bekommen, die unser Thema hier im Podcast um eine wichtige Facette bereichern wird. Heute dreht sich alles um den Konflikt. Ihr wisst alle, Konflikte gibt es überall. Im beruflichen Kontext kostet der Konflikt nur richtig Zeit und Geld. Und was die Menschen sich dann wünschen, ist einfach mal reinen Tisch machen. Und für diesen reinen Tisch sorgt mein Gast Britta Herr. Britta ist Inhaberin von Consens Lab. Das Unternehmen löst Konflikte und reduziert so Konfliktkosten. Herzstück von Consens Lab ist die geschützte Methode Veritable, auch besser bekannt als der reine Tisch. Und mit der Methode gelangt man eben sehr schnell an die Ursachen von Konflikten. Wir sprechen heute also über Konflikte am Arbeitsplatz, wie man sie löst und wie man darüber dann für ein besseres Miteinander sorgt. Herzlich willkommen, Britta Herr.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die tolle Intro, liebe Daniela.
Ich freue mich total, dass du deine Expertise mit uns teilst. Vielleicht kannst du zu Beginn noch mal ein bisschen was zu dir erzählen. Was war dein Werdegang? Was dein Hintergrund? Wie kam es, dass du dich mit dem Thema Konflikte beschäftigst?
Ja, ich war die letzten 25 Jahre im internationalen Marketing- und PR-Business unterwegs, die letzten 20 Jahre als Führungskraft und immer in der Verantwortung für die strategische Weiterentwicklung von Unternehmen, Einheiten des Marketings. Und ja, da kannst du dir schon vorstellen, dass ich mit vielen Konflikten natürlich auch in Berührung kam. Gerade im internationalen Zusammenhang gab es unglaublich viele Konflikte, muss ich sagen. Und dann habe ich aus lauter Not, einfach weil wir so wenig Zeit hatten, so viel lösen mussten, aus meiner Wirtschaftsmediationsausbildung die Herzstücke herausgenommen sozusagen und daraus eine eigene Methode entwickelt, die auf Effektivität getrimmt ist, weil wir so wenig Zeit hatten und ja, gut miteinander vorankommen mussten alle. Und habe dann ja nach und nach weiter an dieser Art und Weise, Menschen in ein neues Miteinander zu bringen, gearbeitet und die Methode weiterentwickelt. Und ja, habe die dann 10 Jahre lang auch eingesetzt, immer als Teil des Systems, weil wenn man Führungskraft ist und für Konfliktlösungen sorgt, ist man ja nicht allparteilich. Das habe ich auch immer klar gemacht und war dann eher in der Konfliktklärung unterwegs. Und ja, irgendwann war dann das Bedürfnis da, Mensch, ich möchte mal außerhalb des Systems sein und ja, wirklich auch allparteilich sein. Und deswegen bin ich jetzt mit dieser Methode am Markt, die ich mir dann auch habe schützen lassen.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Dieses Veritable, der reine Tisch, das hast wirklich du entwickelt. Also das kann man sonst noch nicht kaufen, ist keine, weiß ich nicht, ist nicht Ausbildungsgegenstand, sondern du hast das aus verschiedenen Fortbildungen oder wie muss ich mir das vorstellen, wie hast du die entwickelt?
Ja, ich habe 2005 meine Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin abgeschlossen und habe nach und nach so ja Ideen und Methoden aus dieser Ausbildung und auch in einer weiteren Fortbildung, die ich mir so da noch gegönnt habe, habe ich ja genommen und in meinen Führungsalltag eben reingebracht und habe dann irgendwann festgestellt, so ab 2010, 2011, als ich doch immer mehr ja transformieren musste in meinen Verantwortungsbereichen, habe ich festgestellt, dass all das, was ich da gelernt habe, nicht so wirklich taugt, um möglichst schnell voranzukommen. Weil wir, ich sagte es ja schon eingangs, wahnsinnig viel Druck hatten in der Transformation, wenig Zeit, in großen internationalen Teams unterwegs waren. Und da braucht es eine Methode, die ja, möglichst praktisch ist, sehr pragmatisch. Und mir war das alles immer ein bisschen zu akademisch, was ich gelernt hatte. Und so habe ich dann tatsächlich selber probiert, also am lebenden Objekt, einfach mit verschiedenen Teams diese Methode ausprobiert, die dann nach und nach zu dem wurde, was es heute ist, der sogenannte reine Tisch. Das hat sich quasi natürlich entwickelt im Verlaufe der Jahre und ist dann ja immer weiter verfeinert worden.
Und es ist toll, dass wir heute darüber sprechen können und du wirst uns die Methode auch noch erläutern. Ich würde gerne von Beginn an anfangen beim Konflikt. Ich habe es ja im Intro auch gesagt, ich glaube, wir alle kennen Konflikte, wir kennen es sicherlich aus dem privaten Umfeld und im beruflichen Umfeld natürlich umso mehr. Und ich glaube, jeder, der sich kurz mal reindenkt, weiß, wie viel Energie und Quatschen in der Kaffeeküche und wie das bedeutet und wie die Effizienz dann verloren geht, je nachdem, aus welcher Perspektive man dann schaut. Was ist ein Konflikt? Wie würdest du das beschreiben?
Naja, ich habe natürlich eine sehr positive Einstellung zum Konflikt, naturgemäß. Und deswegen würde ich jetzt mal eine vielleicht unübliche Interpretation bringen oder Definition des Konflikts. Und zwar ist der Konflikt aus meiner Sicht immer ein Signal für einen Veränderungsbedarf. Und damit öffnet es Chancen für ein neues Miteinander, sehr verkürzt gesagt. Du kannst es aber auch natürlich anders formulieren. Die meisten werden denken, ach je, Konflikte, wie unangenehm. Das kann ich nachvollziehen. Konflikte sind eben auch immer verbunden mit viel Stress, mit unangenehmen Gefühlen. Aber ich kann nur dafür plädieren, sich dem zu stellen, weil Konflikte sowas von normal sind. Schlimm sind ungelöste Konflikte.
Das ist aber wirklich eine neue Perspektive darauf, dass ich das positiv sehe. Kannst du das noch mal ein bisschen näher erläutern, warum du sagst, Konflikte sind was Positives?
Naja, einfach, wenn man berücksichtigt, dass Konflikte normal sind, denn wir haben sie im Alltag genauso, also im privaten Alltag genauso wie im Beruf. Wenn man das berücksichtigt, dann ist es nur gut, wenn man sich auch mal mit den positiven Seiten des Konflikts auseinandersetzt. Und ich nenne sie die hellen Seiten des Konflikts, weil wann immer ich in einen Konflikt mit jemandem bin, feststelle, wir haben eine Auseinandersetzung und die ernst nehme und konstruktiv mit meinem Gegenüber unterwegs bin, habe ich die Möglichkeit, mich zu verändern, eine neue Perspektive einzunehmen. Wir haben beide im Streiten um der besten Sache willen, der besten Ideen willen, vielleicht auch ganz, ganz neue Ideen, wie wir vorankommen können im Miteinander oder auch für die Firma. Insofern ist für mich und auch für viele andere sollte es sein, der Konflikt an sich der Motor für Veränderung, für Wachstum. Letzten Endes so eine Art Lebenselixier. Wir verändern uns ja ständig und das ist von der Evolution her auch so angelegt. Und wie geht das? Natürlich, indem Auseinandersetzungen auch gelebt werden.
Aber wenn man jetzt so überlegt, hört man schon auch so Formulierungen wie, wir sind ein harmonisches Team, ne? Also da ist ja dann, da schwingt ja eigentlich mit, hier, das geht hier auf Zuruf, geschmeidig, wie heißt dann manchmal, sang- und klanglos oder irgendwie geräuschlos, genau. Ne? Das sind ja dann so Formulierungen, dass man eben nicht will, dass es im System rattert irgendwie. Und du sagst jetzt, let's celebrate the conflict.
Ja, weil weil es ein Trugschluss ist zu glauben, dass wir in einer immerwährenden Harmonie miteinander sein sollten. Natürlich ist es schön und auch erstrebenswert, dass wir in einem guten Zustand alle miteinander schwingen. Nur muss man dafür was tun. Und um diesen Zustand zu erreichen, muss man die Auseinandersetzung leben im besten Sinne. Einfach einen harmonischen Zustand sich zu wünschen, ist eine Sache, aber auch etwas dafür zu tun, ist die andere Sache. Und viele, die sagen, wir sind ein sehr harmonisches Team, haben einen blinden Fleck. Da brodelt es nämlich oft, ist zumindest meine Erfahrung, unter der Oberfläche.
Aber gut, wo du das sagst mit dem Brodeln, wie kommen denn die Menschen dann zu dir? Also ist es dann wirklich, dass die sagen, also hier bei uns, keine Ahnung, welche Funktionen da, das funktioniert gar nicht, das ist sehr persönlich. Also kannst du es mal an einem Beispiel nochmal, also ohne natürlich jetzt Kundennamen zu nennen, aber dass man so vielleicht anhand von Funktionen sich nochmal besser vorstellen kann, wie die Menschen das dann auch ausdrücken, also so irgendwie auf einer professionellen Ebene und nicht einfach nur, die beiden streiten sich immer und da muss jetzt mal Ruhe rein oder so.
Ja, in der Regel gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Consens Lab. Es gibt den Teamlead, der zu mir kommt und sagt, hey, meine Mitarbeitenden haben sich schon seit einiger Zeit ziemlich in der Wolle, bitte tu doch was, Britta, bis hin zu Geschäftsführer eines Konzerns, die dann auf mich zukommen und sagen, unsere Abteilung reden seit Wochen nicht miteinander, wir müssen mal schauen, wie wir die dysfunktionalen Teams, die sich darunter befinden, wieder in ein Miteinander bringen. Oder es gibt auch die Mitarbeitenden, die auf mich zukommen und sagen, unser Chef hat ein echtes Thema. Wir möchten das einmal ansprechen. Er hat ein Thema mit einer Art dysfunktionalen Führung. Das ist mir neulich gerade passiert. Lass uns doch mal ins Gespräch kommen. Also es ist von bis. Grundsätzlich lässt sich aber feststellen, dass das Thema Konflikt doch recht tabuisiert ist. Das finde ich sehr schade und ich bin ja auch dabei, das ein Stück weit mit zu verändern.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ich glaube, man spricht nicht dieses Wort Konflikt. Ich meine, jetzt heißt es ja auch Consens Lab, da arbeite ich ja mehr mit dem Ziel, ne?
Ja.
wahrscheinlich würde man eben nicht sagen, oh, hier sind ja so viele Konflikte, wir müssen mal die Britta anrufen. Obwohl, irgendwann ist das schon dein Ziel, ne? So, dass die Leute so, oh.
Ja, genau. Kürzlich hatte ich, nur um das einmal noch mal kurz plastisch auch an einem Beispiel zu schildern, neulich hatte ich jemanden bei mir, der mir sagte, hey, wir haben hier so eine gute Kultur eigentlich, aber irgendwie sind wir ein bisschen im Mittelmaß gelandet, weil wir verlernt haben, miteinander zu streiten. Und das ist auch das, was ich meine, dem falschen Harmoniestreben. Der Geschäftsführer hatte erkannt, dass doch der Lauteste in seiner Kultur gehört wird und der Seniorigste oder die Seniorigste. Und er bemängelte, dass Innovationen einfach ins Stocken gekommen seien. Und so sind wir dann in dieses Unternehmen hineingegangen und haben Schritt für Schritt, und wir sind noch dabei, dafür gesorgt, dass ein neues Mindset sich bereit macht im Sinne von Innovation brauchen Reibung. Und das ist dann auch mal wirklich ein sehr schöner Ansatz. Also da ist jemand sehr selbstreflektiert, auch sehr konstruktiv mit dem Thema Konflikte umgegangen und hatte auch kein Problem, das Thema Konflikt auch so zu benennen. Und auch in der Organisation geht es jetzt gut voran, denn das muss auch vorgelebt werden von der Geschäftsführung. Deswegen wollte ich sagen, es gibt auch Ausnahmen.
Auf diese Schritt und Schritt für Schritt, da gehen wir gleich drauf ein. Ich hatte tatsächlich so ein Bild im Kopf, ich hab ja vorher ein bisschen auch was zu deinem Unternehmen gelesen, so wie in der Ehe, da will man ja auch immer, dass es auch mal kracht, ne?
Sonst, ja.
So, wenn es nicht mehr kracht, ist nicht gut irgendwie. Das habe ich mal für mich so als Bild auch benutzt. Würdest du das unterschreiben?
Ja, wenn wir es ein bisschen positiver wenden und so etwas formulieren wie ein innovatives Team braucht Reibung, einfach weil die Reibung sozusagen so etwas ist wie ein Lebenselixier, ein Motor, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Nichts ist schlimmer für ein Team, als wenn es zu harmonisch miteinander ist und sich auch nicht traut, etwas mal anzusprechen, wenn irgendetwas nicht läuft. Und wir wissen ja alle, ein Team, das dauerhaft super läuft, ist eine Illusion. Das heißt, man hat immer mal wieder kleine Themen und auch größere. Wenn die erkalten und man nicht drüber spricht, haben wir ein echtes Problem, weil irgendwann explodieren die dann. Und dann ist es oft schon zu spät für eine Lösung und ein gutes Miteinander. Oftmals kündigen die Menschen dann.
Und gibt es unterschiedliche Arten von Konflikten?
Ja, es gibt diverse Formen von Konflikten. Also je nachdem, nach welchen Kategorien man geht. Also eben habe ich schon mal etwas genannt, das habe ich den kalten Konflikt genannt. Das ist auch in der Literatur und in der Praxis auch so bekannt. Im Gegensatz zum heißen Konflikt. Der kalte Konflikt ist eben eingefroren. Menschen haben verlernt, miteinander zu sprechen. Sie wissen gar nicht mehr, wie sie die Tabus, die sie alle aufgebaut haben, überhaupt auflösen sollen. Heiße Konflikte, das Wort sagte schon, sind so, dass sie einfach sehr lautstark und sehr hitzig ausgetragen werden. Auch nicht wünschenswert. Wir haben eine ganze Reihe, wenn man jetzt mal auf die Struktur von Unternehmen schaut, von Rollenkonflikten, Interessenskonflikten, strukturellen Konflikten. Wir haben auch intrapersonelle Konflikte natürlich bei Menschen. Das weiß jeder, der versucht hat oder jede, die versucht hat, mal einen neuen Sport oder eine neue Angewohnheit ins Leben zu bringen. Da wissen wir auch, gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, diverse Konflikte, die sich innerlich breit machen. Also es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Konflikten und wichtig ist eben immer zu schauen, welche Art haben wir hier vermutlicherweise und welche haben wir dann tatsächlich, weil ganz oft vermutet wird, es gäbe zum Beispiel einen interkulturellen Konflikt, um diese Kategorie mal zu nennen. Und oftmals ist es dann gar nicht interkulturell, sondern grundsätzlich ein Konflikt, der mit der Struktur der Firma zu tun hat, zum Beispiel.
Jetzt hast du aber vorher ja gesagt, Konflikte sind gut. Und gleichzeitig hast du jetzt eben, als du die Konflikte genannt hast, habe ich gedacht, hitzige Konflikte, wenn dann da geschrien wird im Büro, ist ja jetzt wiederum nicht gut. Wo hakt es da jetzt bei mir, wenn ich da drauf schaue?
Ja, dann habe ich es ein bisschen zu pauschal und zu schnell gesagt. Letzten Endes müsste ich hinzufügen, ein konstruktiv geführter Konflikt ist gut. Mhm. Und ein Konflikt, der erkaltet bzw. ignoriert wird, ist schlecht. Ein Konflikt, der ungelöst wird, ist schlecht. Was ich vorhin damit sagen wollte, ist, dass der Konflikt an sich nichts Schlechtes ist. Je nachdem, wie man mit ihm umgeht, kann er sich als schlecht entpuppen. Das wollte ich damit sagen.
Was kosten uns solche ungelösten Konflikte?
Oh, eine ganze Menge. Also das Institut der deutschen Wirtschaft hat ja mal geschätzt, dass so circa 50 Milliarden Euro jährlich dabei draufgehen in der deutschen Volkswirtschaft durch Konflikte, durch ungelöste Konflikte. Wir haben auch Zahlen, die sagen, dass in Betrieben bis zu 100 Mitarbeitenden jährliche Konfliktkosten von 100.000 bis 500.000 Euro entstehen und dass in größeren Betrieben sogar noch viel mehr Geld verloren geht, nach Berechnung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Also da ist sehr, sehr viel Geld verloren, wenn man Konflikte nicht konstruktiv angeht.
Und das Geld geht verloren durch Ineffizienzen, Diskussionen, Abwanderung, oder kannst du das auch nochmal konkretisieren?
Genau, also von bis, ne? Also du hast es schon genannt, Ineffizienzen in der Tat, die Menschen werden weniger produktiv, sie sind demotiviert, sie werden krank, sie kündigen, teilweise gibt es Folgekosten eben auch aufgrund der Kündigung, aufgrund von Krankheiten, die man auch noch mit berücksichtigen muss. Man kann im Grunde ja auch sagen, jede Stunde, die man mit Konflikten verbringt und die nicht konstruktiv gelöst werden, sind verlorene Stunden. Und jeder und jede, die schon mal einen Konflikt hatte, weiß, wie kräftezehrend das auch sein kann. Und dann liegt es auf der Hand, dass hier sehr viel Geld verloren geht, einfach weil die Projekte verschoben werden, liegen gelassen werden. Wichtige Arbeits- und Lebenszeit wird da verschwendet.
Und jetzt, wo wir das Problem erkannt haben, wollen wir es natürlich lösen. Wie gehst du vor? Was ist auch der, also ich hatte eben auch noch so im Kopf, wenn du jetzt nicht von Consens Lab wärst, dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, und durch eine entsprechende Führungskultur haben wir eine tolle Konfliktkultur und diskutieren immer alles aus. Aber das ist ja natürlich nicht immer vorhanden. Aber weißt du, was ich meine? Ich hätte gerne nochmal so diesen Punkt zwischen, reicht es dann, gut ausgebildete Führungskräfte zu haben, die Konflikt erkannt, Gefahr gebannt? Oder wann braucht es den Profi? Also wie dich dann?
Also idealerweise wird Führung immer verbunden mit Konfliktkompetenz. Leider ist das nicht der Fall.
Was? Ja.
Nein, ich kann also das relativ selten. Wird das so gelebt, so konsequent zumindest. Und auch von den Unternehmen gefördert im Sinne von Weiterbildung, auch im Sinne der Förderung einer Kultur, die das beinhaltet. Also Gott sei Dank, und ich will ja auch immer einen optimistischen Blick in die Zukunft werfen, sind Unternehmen dabei, das zu erkennen. Und insofern ist die Lösung die, dass man möglichst viele Führungskräfte tatsächlich konfliktkompetent werden lässt. Wie macht man das? Indem man sie in Trainings schickt, idealerweise in den Strukturen im Unternehmen auch etwas einbaut, was wie so eine Art DNA, wie sich so ein roter Faden sich durchs Unternehmen zieht, dass da heißt konfliktkompetent miteinander umgehen. Und das bedeutet, dass man eben Konfliktmanagementsysteme auch ja installieren kann. Also es ist einmal ein kultureller Aspekt, das Mindset aber auch viel, viel prozessual, indem man eben, so etwas habe ich zum Beispiel auch mal in einem Unternehmen eingeführt, ein Prozess hat, wie man miteinander streitet. Also, dass man bei kleinen Auseinandersetzungen, das kann man alles wunderbar festlegen, einen sogenannten kleinen Reihentisch macht. Wenn die Menschen nicht mehr so ganz miteinander klarkommen, dann kommen Führungskräfte hinzu, die dafür geschult wurden und moderieren. Wenn es gar nicht mehr anders geht und das Ganze so komplex ist und eskaliert ist, dann holt man in der Tat jemand Externes dazu. Also da kann man einen ganz wunderbaren Prozess entlang der Wertschöpfungskette eines Unternehmens bauen. Und das klingt jetzt auch viel komplizierter, als es eigentlich ist. Man muss nur einfach anfangen und die Unternehmensführung muss es vorleben. Und dann sind es die Führungskräfte, deswegen habe ich vorhin eingangs bei den Führungskräften angefangen, die das eben auch in die Organisation bringen sollten, weil sie sind Vorbild. Idealerweise wird es aber auch sofort von Mitarbeitenden, die eben noch nicht in der Führungsrolle sind, aufgenommen und auch gelebt. Das ist jetzt natürlich jetzt ein sehr, sehr positives Bild, das ich gerade zeichne, aber das wäre eine schöne Zukunftsvision. Also wenn jedes Unternehmen es nach und nach lernen würde, konfliktresilient zu werden, wäre das wirklich etwas Wunderbares. Und ich glaube, dass dann sehr, sehr viel mehr Freude am Arbeitsplatz herrschen würde, viel mehr tolle, große Ideen in die Welt kämen, weil einfach Zeit dafür ist, sich um Innovationen zu kümmern.
Was ja auch gerade ein echt wichtiges Thema ist in Zeiten der Transformation. Du hast vorhin mal auch das Thema interkultureller Konflikt erwähnt. Mich interessiert jetzt an der Frage nochmal, würdest du sagen, dass die in Deutschland lebenden Mitarbeiter oder deutsch-kulturell geprägten Mitarbeitenden, sind die konfliktscheuer? Also gibt es da so einen Unterschied zwischen den Ländern? Ich weiß nicht, ob du das im Blick hast. Also wenn du auch mit anderen ja auch viel gearbeitet hast, neigen wir Deutsche dazu, den Konflikt zu vermeiden oder streiten wir gerne?
Ja. Ich versuche da immer möglichst differenziert zu antworten, damit wir nicht bei Stereotypen landen. Ne? Aber wenn man jetzt mal eine Stereotype insofern vielleicht ein bisschen elegant umschifft, indem man sagt, wir zoomen mal raus und begeben uns auf die Metaebene und schauen uns Deutschland an im Vergleich, also so aggregiert als Kultur im Vergleich jetzt zu einer Kultur aus Asien, dann kann man sagen, dass wir als Deutsche, wie gesagt, Vorsicht, Stereotype, grundsätzlich etwas direkter miteinander umgehen, als es asiatische Kulturen tun. Grundsätzlich sind wir Deutschen auch wieder von der Metaebene aus betrachtet und so rausgezoomt. Quasi sind wir ja doch so etwas wie prozessorientierter. Wir sind weniger auf der Beziehungsebene unterwegs. Spanische Kollegen werden das bestätigen. Die brauchen dann ja doch eher, und auch wieder Vorsichtsstereotype, weil tendenziell eher die Beziehungsebene äußert sich eben daran, dass man in Calls auch erstmal darüber spricht, wie es geht, wie das Wochenende war und so weiter, bevor man dann in Medias Res geht. Und ein Deutscher würde tendenziell vielleicht gleich in Medias Res gehen. Also das sind so kleine Nuancen, die uns unterscheiden, die aber viel ausmachen im Miteinander. Und wenn man darum weiß, ist es gut. Wie gesagt, man muss aber immer den individuellen Fall sehen und auch die Persönlichkeit. Denn oftmals muss man gar nicht in andere Länder schauen, um kulturelle Unterschiede festzustellen, sondern einfach schauen, wie ist jemand sozialisiert worden, in welcher Familie ist er aufgewachsen? Mhm. Ist die konfliktscheu eher gewesen oder konfliktfreudig? Und je nachdem wird er sich ganz anders natürlich auch verhalten. Und dann ist dieser Unterschied zwischen Kulturen an sich gar nicht mehr so hilfreich. Weil das nützt einem ja auch nichts, wenn man weiß, okay, grundsätzlich müsste ein Deutscher jetzt direkter sein, ist aber sehr indirekt, weil aufgewachsen in einer Familie, in der Konflikte unter den Teppich gekehrt wurden.
Das ist schön, dass du das so beschrieben hast, dass man da gar nicht so mit Stereotypen draufschauen kann. Jetzt hast du schon mal den reinen Tisch erwähnt, als du den schönen Prozess beschrieben hast. Jetzt wollen wir auch den reinen Tisch mal kennenlernen. Woher kommt dieses Bild, reinen Tisch machen? Also ich habe es am Intro auch gesagt, man kennt das. Jetzt machen wir mal reinen Tisch. Also ja, genau. Schönes Bild. Wie muss man sich das mit dieser Methode dann auch vorstellen?
Also ich habe den Tisch als Metapher gewählt und auch als Instrument sozusagen, wo auch der Konflikt gelöst wird. Instrument im Sinne von, dass sich da alle eben drumherum gruppieren, die mit mir einen Konflikt lösen wollen. Nicht mit mir, sondern mich aussuchen, den Konflikt lösen zu helfen sozusagen. Da versammeln wir uns also um einen Tisch, der einfach ganz praktisch ist, weil an dem Tisch sowieso so viel Gewohntes passiert, wie eine Tischkultur, ein geselliges Beisammensein. Wenn man das so als Metapher nutzt und auch immer mal wieder spielerisch einbaut, dann kann man den reinen Tisch ganz wunderbar nutzen, um auch sehr formelle Umgebungen ein bisschen aufzulockern und etwas Spielerisches reinzubringen, ohne dass das so richtig bemerkt wird. Denn das ist notwendig, um an die Emotionen der Menschen zu kommen. Und so arbeite ich mit dem reinen Tisch eigentlich so, dass ich sehr schnell an die Ursachen des Konflikts gehe, und die sind immer dann gegeben, wenn wir die Emotionen aufgedeckt haben und die Bedürfnisse dahinter. Das unterscheidet sich im Übrigen überhaupt nicht von irgendwelchen anderen Mediationsvorgängen, die man kennt. Bei mir ist hingegen etwas Besonderes, da ich habe das Ganze in einem sehr effektiven Verfahren erfunden. Und dieses effektive Verfahren besteht daran, dass innerhalb kürzester Zeit eben auf diese emotionale Ebene gegangen wird, ohne dass wir das professionelle Umfeld außer Acht lassen, weil es ist ja nicht so, dass man mal eben über Emotionen spricht, sondern die Menschen da Schritt für Schritt rangeführt werden. Und so habe ich einen Prozess, der aus 6 Schritten besteht. Und so kommen wir dann recht schnell zu einer Lösung, um es jetzt mal sehr allgemein zu formulieren. Ich kann das gleich noch mal im Detail ausführen.
Ja, wo du es schon sagst, mit dem Detail ausführen. Aber vielleicht tut es auch gut, das an einem Beispiel zu machen. Ich habe jetzt gerade überlegt, was für ein Beispiel macht Sinn? Ist es dann irgendwie Geschäftsführer und die Leitung Marketing oder sowas? Oder weiß ich nicht, wo du sagst, das sind so typische Funktionen, wo es vielleicht auch damals in deinem Unternehmen was gelöst werden musste oder wo es zwischen den Abteilungen Probleme gibt, wo man sagt, ah, es ist wichtig, dass die gut miteinander arbeiten. Und mich wird dann auch interessieren, dieses, du sagst, effizient und in 6 Schritten, aber da sind ja vielleicht schon Egos, die da am Tisch sitzen, die dann erstmal auch so Arme verschränken und so, ich habe keine Probleme, hier gibt's nichts. Also wie du da vorgehst. Weiß ich, hast du ein gutes Beispiel, an dem wir das...
Ja, wir können das mal anhand eines Beispiels zwischen Marketing und Vertrieb machen, so der Klassiker.
Ah ja, genau, sehr gut. Genau. Stimmt, das ist auch immer gut. Ja, Marketing, ja. Vertrieb haben auch immer. So, Vertrieb will immer haben, Marketing fühlt sich nicht verstanden.
So. Ja, so kann man es schon sagen. Ne? Also ja, genau. Streiten Sie sich um Prozesse, also in der Regel jetzt mal auch wieder sehr stereotyp, aber es ist dann oft die Realität, der Vertrieb rennt raus, holt tolle neue Kunden und Kundinnen ran. Marketing muss es dann richten fühlt sich so ein bisschen als Ausputzer oder Ausputzerin. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Es ist jetzt sehr, sehr zugespitzt, sehr schwarz-weiß. Ja. Aber brauchen wir jetzt ja, um die Methode auch ein bisschen deutlicher vor Augen geführt zu bekommen. Wenn diese beiden Abteilungen also in Gestalt von leitenden Personen sich gegenüber sitzen, wir nehmen jetzt mal 2, eine Marketingleiterin, eine Vertriebsleiterin zum Beispiel, die sich behaken. Wenn wir die beiden jetzt haben, vor Augen haben, würde ich es immer so machen, wenn die Egos sich im Weg sind, um das nämlich gleich auszuschließen bzw. rauszufinden, was da los ist, führe ich Vorabgespräche. Und diese Vorabgespräche sind im vertraulichen Rahmen, im 1:1 zwischen der Person und mir, um mir ein Bild eben auch zu machen, ein möglichst neutrales. Und da versuche ich auch schon herauszukitzeln, was das eigentliche Problem ist. Über systemisches Fragen finde ich in der Regel heraus, was sind die wirklichen Probleme aus Sicht der jeweiligen Person. Wenn ich diese Vorannahmen dann einmal zusammenfüge zu einem verdichteten Bild, gehe ich damit dann, lasse hier natürlich totales Transparenz walten, gehe ich damit in den reinen Tisch mit diesen beiden Personen. So, und dann würden wir als allererstes, das ist der erste Schritt, darüber sprechen, wie miteinander gestritten wird. Also die Tischkultur sozusagen. Das hat den Vorteil, dass wir auch dort schon im ersten Moment auch sehen, was ist das Problem. Da scheint nämlich schon das erste oder zweite oder dritte Problem auch recht schnell durch. Der zweite Schritt ist dann, dass wir darüber sprechen, worüber genau gestritten wird und worüber nicht. Und das ist eben sehr interessant. Also das sind dann die Themen am Tisch, die gewünscht sind und die nicht gewünscht sind. Und da kriege ich ziemlich schnell dann raus, welche Themen nicht gewünscht sind, die unterm Tisch liegen bleiben sollen. Und das sind natürlich die besonders interessanten, die ich dann im dritten Schritt hervorhole. Der dritte Schritt besteht darin, dass die Emotionen gezielt rausgelassen werden dürfen. Da darf dann wirklich auch auf den Tisch gehauen werden. Ich sorge natürlich dafür, dass das gut moderiert wird, dass da keiner zu Schaden kommt. Aber dieser dritte Schritt ist sehr wichtig fürs Ausspeichern der Emotionen, dass wirklich einmal richtig Dampf abgelassen wird. Das brauchen wir Menschen. Und das wird zu wenig im professionellen Umfeld natürlich moderiert gemacht.
Da muss ich mal kurz einhaken. Das ist natürlich spannend. Ja. Also du leitest sie dann an und sagst so Ausspeichern des Problems, ja, genau, oder der Emotion, genau, die ich habe, weil ich mich ja so geärgert habe, schon seit einem halben Jahr darüber.
Genau, genau.
Und dann, aber was machen Leute? Schreien die dann wirklich? Oder?
Ja, es kommt drauf an. Also je nach Persönlichkeit. Also ich
oder
hatte
weinen.
Schon Menschen, die hyperventiliert haben, die geweint haben, die geschrien haben, die rausgegangen sind. Da ist es natürlich herausfordernd. Man muss mal gut moderieren. Aber ich habe es eigentlich immer geschafft, die dann wieder an einen Tisch zu bringen. Aber es ist wichtig, weil dann mal gesehen wird, worum geht's denn hier eigentlich und wie stark ist der Ausschlag schon in Sachen Emotionen. Also in welche Richtung geht das hier ab sozusagen, damit das Gegenüber das auch merkt, was er anrichtet oder sie anrichtet mit dem Verhalten. Und das ist im Miteinander ein wichtiger Prozess, das einmal zu verstehen. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel Vertriebsleitung und Marketingleitung bleiben, dann wären hier, weil es dann oftmals ja um starke Emotionen geht, wäre hier sowas wie Wut, wie Angst vielleicht auch vor Kontrollverlust seitens des Marketings. Ich spinne jetzt mal so eine Idee, weil der Vertrieb nach vorne geht, Marketing Angst hat, dass sie das so gar nicht so lösen können, wie es eigentlich sein muss. Zusammen mit dem Kundenservice in der Regel dann ja, so hatte ich gerade neulich ein Unternehmen am Tisch, dann auch darauf angewiesen sind, dass der Vertrieb einigermaßen mitspielt und nicht irgendetwas verspricht, was sie intern nicht halten können. Also Wut, Angst, Enttäuschung spielen eine Rolle. Darüber wird dann eben auch ordentlich zu sprechen sein oder auch ja auch mal zu weinen sein und zu schreien sein. Also das ist erlaubt.
Ich weiß ja, dass du keine Freundin von Stereotypen bist, aber jetzt hast du diese Emotionen beschrieben. Siehst du Unterschiede, wenn zwischen Männern und Frauen in dieser Emotionalität? Oder eigentlich kann man ja sogar sagen, es herrscht das Stereotyp, Frauen sind emotionaler. Wenn du jetzt echt in diesen emotionalen Situationen steckst und die ja mitbegleitest, siehst du da einen Unterschied? Oder ist es, wie du vorhin schon gesagt hast, kann man überhaupt nicht verallgemeinern?
Also ich wehre mich tatsächlich auch hier sehr dagegen zu verallgemeinern. Es liegt natürlich auf der Hand, dass man meint, Frauen müssten jetzt emotionaler vermeintlich reagieren. Aber das kann ich nicht bestätigen. Mhm. Das ist tatsächlich wirklich sowas von individuell, dass ich das ja nicht unterstreichen kann, diese Idee.
Mhm. Finde ich aber auch eine wichtige Botschaft, weil es ja was oft Frauen auch als Vorwurf gereicht wird. Ne? Ja. Die weinen dann immer und das stört ja, oder nicht. So. Ne?
Stimmt so nicht, kann ich nicht bestätigen.
Also Männer weinen auch bei dir? Ja. Sehr gut. Genau.
Ja, tatsächlich. Also nun musst du natürlich schauen, wie viele Fälle habe ich im Vergleich zu einer jetzt systematischen Erforschung dieses Themas. Ja. Das ist natürlich nicht repräsentativ, was ich sage, aber ich möchte trotzdem die Lanze sehr dafür auch nochmal brechen, weniger in Stereotypen zu denken, weil das ist auch ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit, dafür zu sorgen, dass Menschen als Individuen gesehen werden, mit allen Vor- und Nachteilen auch verbunden, weil es ist immer so schön einfach, in Stereotypen zu denken.
Ja, ich fand das auch einen wichtigen Punkt, als du das gesagt hast mit der Konfliktkultur oder auch mit diesem Zusatz, wir brauchen die Konfliktkultur für mehr Innovation. Und da gibt's ja auch Diskussionen um extrovertierte, introvertierte Menschen, Introvertierte, die nicht gehört werden. Und mit deiner Herangehensweise werden ja alle mit einbezogen und das ist ja richtig. Ja. So, Schritt 3. Also Schritt 3 ist quasi dieses Ausführen der Ausleiten der Emotion, Ausspeichern hast du es genannt. Das ist dann Schritt 3 beendet. Also mit diesen Gefühlen, die dann auf den Tisch kamen, ist Schritt 3 beendet.
Ja, genau. Beziehungsweise, was ja auch Fakt ist, die Schritte sind nicht immer so chronologisch abzuarbeiten. Die überlappen sich und mal ist Schritt 3 schneller da als Schritt 1. Das hängt ja auch sehr von den Persönlichkeiten ab. Aber für mich ist das immer wie ein roter Faden, der sich da durchzieht, weil es diesem ganzen Verfahren Struktur gibt. Oftmals ist es tatsächlich so, dass Emotionen schon im ersten Schritt, also wenn es darum geht, wie miteinander gestritten wird, auch zum Tage kommen. Das ist aber super, weil dann sammle ich die auch schon von vornherein ein, also im ersten Schritt. Der vierte Schritt ist dann tatsächlich nach diesem Ausspeichern der Emotionen herauszuarbeiten, welche Bedürfnisse dahinter stecken. Mhm. Also wenn jemand wütend ist, was ist denn das Bedürfnis dahinter? Will er gesehen werden? Will er gewertschätzt werden? Will er geliebt werden? Das ist jetzt mal sehr pathetisch zu formulieren. Was steckt genau dahinter? Und wenn man das auf dem Tisch hat, dann ist oftmals die Lösung wirklich ganz schnell um die Ecke. Und das sind ganz besondere Momente, die wird auch jeder Mediator und jede Mediatorin kennen. Das sind so die Momente, die sind ja auch in der Mediation sehr, sehr bekannt, die fast so ein bisschen Gänsehaut erzeugen, weil man dann plötzlich einen Stimmungswechsel merkt ins Positive. Die Menschen schauen sich ganz anders an und begehen plötzlich neue Pfade miteinander. Das ist toll zu sehen. Also das bedeutet also, im vierten Schritt werden die Bedürfnisse herausgearbeitet hinter den Emotionen. Das mache ich alles in Form von gelenkten Fragen, von Moderationsmethoden. Und dann geht es auch schon zum fünften Schritt, nämlich die Lösung zu finden und die Lösung in ein Bekenntnis zu einem neuen Miteinander zu packen. Und der fünfte und der vierte Schritt, die sind eng miteinander verwoben. Ja, und im sechsten Schritt geht es nachher darum, auch tatsächlich Tacheles nochmal zu reden. Was heißt denn das jetzt im Alltag? Weil die Erleichterung ist dann sehr groß. Man hat eine Lösung gefunden. Man fällt sich quasi im übertragenen Sinne wieder in die Arme. Aber macht man das auch noch im Alltag? Also wie schnell kommt der Alltag wieder? Und man verlässt dieses ja eigentlich auf dem Papier stehende Miteinander, weil das ist wichtig, dass man es einmal als Commitment auf ein Papier schreibt. Also das mache ich dann auch im Nachgang immer zur Abstimmung für die Konfliktparteien. Die sind aber mit Hausaufgaben verbunden, dieses Miteinander als Dokumentation findet nicht einfach nur so auf dem Papier statt, sondern da sind tatsächlich Hausaufgaben verbunden, die hängen da dran. Die Konfliktparteien müssen dann im Alltag tatsächlich auch beweisen, dass sie dieses neue Miteinander leben. Und idealerweise haben sie eine Person, die das trackt, die schaut, ist das wirklich erfolgreich, was sie da miteinander machen, was sie sich versprochen haben. Weil es geht ja darum, wie versteht eine Konfliktpartei es dann auch, mit der anderen Konfliktpartei in einem friedlichen Miteinander im Alltag zu leben. An welchen Kriterien sehe ich denn das, dass das funktioniert? Und verlasse ich da vielleicht doch mal wieder relativ schnell diesen Weg, diesen eingangs eingeschlagenen Weg? Und das zu kontrollieren ist wichtig. Das wird im sechsten Schritt gemacht. Idealerweise habe ich dann noch das Zepter in der Hand und begleite die Parteien dabei als Externe. Manchmal ist nicht genug Budget da, dann übergebe ich das aber als jemand, der dann wirklich auch noch Verantwortung tragen möchte, übergebe ich diese Verantwortung an jemand anders im Unternehmen.
Das wäre dann zum Beispiel HR oder so jemand?
Ja, entweder HR, aber das muss auch gar nicht HR sein. Das kann auch wirklich aus dem Team jemand sein, der sich bereit erklärt. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, ist auch nicht ganz sauber, aber lässt sich manchmal nicht ändern. Also besser einer aus dem Team als keiner. Am besten wäre es natürlich, ich begleite das als Externe, weil da Neutralität gewahrt ist, ne?
Mhm. Aber es geht eben nicht immer. Ja, genau. Aber vielleicht, wenn man dann sich nochmal die 50 Milliarden oder 100.000 pro Unternehmen gegenüberstellt, dann sollte vielleicht doch Budget da sein. wie kannst du diese, wenn die dann durch diese Schritte gegangen sind, wie erlebst du die Menschen danach? Also jetzt bist du da manchmal ja dann dabei, dass du nochmal die begleitest und fragst, wie ist gelaufen, wie habt ihr es umgesetzt? Was siehst du so als Ergebnis? Was passiert da?
Da passiert erstmal ganz viel, wenn es gut gelaufen ist, ganz viel Verständnis füreinander plötzlich. Also um bei dem Beispiel Marketing versus Vertrieb nochmal zu bleiben, ist es so, wenn verstanden wird, dass es um Wertschätzung ging, eine Übersetzung in die Struktur braucht. Also wie schaffe ich, dass der Vertrieb versteht, dass das Marketing nicht hinten dran hängen will und wie kann man das in neue Strukturen gießen? Dann ist es schön zu sehen, wie im neuen Miteinander dann darüber reflektiert wird, welche Strukturen dann gemeinsam gebaut werden können. Sehe ich ganz neue Strukturen kommen, Vertrieb und Marketing arbeiten einvernehmlich an diesen Strukturen, bauen sich die in Form von allgemeinen Themen, die man sich so denken kann, wie Do-Fixes, die es sonst nie gegeben hat, bis hin zu Tools, die man sich teilt, vielleicht nochmal über eine neue Plattform sich unterhält, wie man die Zusammenarbeit verbessern kann, bis hin zu einer transparenten Kommunikation, die vorher nicht stattgefunden hat, sowas. Und anhand dieser neuen Verhaltensweisen und auch neuen Ideen, die dann auch umgesetzt werden, sehe ich, dass ein nachhaltig neues Miteinander funktioniert. Und ich sehe es dann aber auch in Form von Selfies, die mir geschickt werden, so nach dem Motto, hey.
Wir sitzen schon wieder zusammen.
Genau, so nach dem Motto, hey, es klappt dir echt so viel besser, wer hätte das gedacht, dass ich nochmal in meinem Leben das erlebe, hier mit dem Vertrieb einvernehmlich zusammenzusitzen. Ja, genau.
Jetzt ist das ist so ein bisschen die Frage, die ich vorhin auch schon hatte, dieses reine Tischmachen, dieses prozessuale Vorgehen anhand dieser Schritte, das sehe ich dann bei Consens Lab immer bei so eine Herausforderung, die irgendwie konkret fassbar ist. Und das andere war ja nochmal, das finde ich einen total spannenden Punkt, wo du gesagt hast, für diese Transformation, die wir haben, für den Wandel, damit Innovation entsteht, brauche ich ja so eine Konfliktkultur, hast du es genannt, ne? Mhm. Also, dass man sich reibt, dass man das auch aushält, dass man miteinander diskutiert. Vielleicht kannst du das auch nochmal beschreiben, was das für dich ist, was ich schaffen muss und gleichzeitig, was du glaubst, wie oft es nicht vorhanden ist. Also, du hast es ja vorhin, der stille Konflikt, ne? Hast du es genannt? Der kalte Konflikt, genau. Mhm. Jetzt habe ich, wenn man so die ganze LinkedIn-Kultur mitverfolgt, dann hat man ja so das Gefühl, alle sind wahnsinnig fresh und haben alle ganz tolle Führungen, weil die sich alle mit ganz viel auseinandersetzen irgendwie. Mhm. Vielleicht kannst du ja aber auch da mit deinem Blick nochmal sehen, wo Innovationen gehemmt werden, weil das ja auch gerade so eine massive Forderung an uns, an die ganze deutsche Wirtschaft ist, die wir ja alle gerade träge und müde und ausgelaugt sind und vielleicht auch konfliktmüde, also vielleicht auch einfach sagen, lass mir die Ruhe, ich mache hier ein bisschen meine Arbeit und will dann auch irgendwie schon wieder nach Hause gehen.
Also zum einen ist es wichtig, sich einmal bewusst zu sein, was habe ich überhaupt für eine Kultur und sich dann zu fragen, wie kriege ich es hin, dann ein genaues Bild zu bekommen? Und in der Regel ist dann eine Maßnahme ziemlich sinnvoll und auch pragmatisch gut durchführbar, die ich empfehlen kann, die ich auch immer wieder als sehr positiv erlebe, wenn sich Führungskräfte mit ihrem Team gemeinsam hinsetzen und einmal sagen, wie ist es eigentlich um unsere Konfliktkultur bestellt, sagt mal. Und vielleicht in Form eines Offsites das mal klärt, ein paar Stunden zusammensitzt und sich überlegt, wie ist eigentlich unser Wunsch, wie wir miteinander umgehen und wie ist die Realität. Wenn man das einmal macht, dann hat man ja schon ganz wesentliche Hinweise dafür, wie eine Konfliktkultur gemeinsam zu bauen ist, damit das Team sich darin wohlfühlt. Nun ist es in Unternehmen ja so, dass es nicht nur aus einem Team besteht und der einen Führungskraft. Nun muss man ja schauen, wie passt das zu den anderen Teams. Und damit daraus sozusagen eine Verknüpfung der verschiedenen glücklichen Inseln wird, wenn ich es jetzt mal so nenne, als Ergebnis, ist es eben auch wichtig, dass es top-down gelebt wird. Also, dass die Geschäftsführung mit involviert ist und so eine Kultur mitbaut. Und diese Kultur muss genügend Raum bieten für Aussprache, für Gespräche, für Kommunikation, ohne dass überkommuniziert wird. Es geht ja auch nicht darum, jetzt den ganzen Tag über Gefühle zu reden, das meine ich nicht, sondern es muss gut gemanagte Räume geben, wo über Differenzen gesprochen wird, wo auch um die beste Idee gestritten wird. Und das ist eine Hauptaufgabe der Geschäftsführung im Zusammenspiel mit dem Leadership, dem Mittelmanagement, je nachdem, wie groß die Organisation ist. Und jede und jeder von uns, eine Führungsverantwortung hat, tut gut daran, bei sich erstmal anzufangen, also im eigenen Team zu schauen und dann aber eben den Blick nochmal zu weiten und auf Metaebene zu gehen und die Geschäftsführung mit reinzuholen.
Mhm. Wo das du gerade gesagt hast.
Antwort auf die Frage Kultur. Achso, sorry.
Genau, das war die Antwort auf die Frage Kultur, genau. Wolltest du noch, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, und dann sagtest du ja, im gleichen Atemzug hattest du dann ja auch nochmal dieses Thema LinkedIn, wir sind alle so
fresh. Ja, also nach dem Motto, hast du mal eine Einschätzung, was glaubst du, wie würdest du das sagen, wie gute Konfliktkultur, also wie, wo wir gerade stehen, weil dieses Thema Innovation und wird ja eingefordert. Und ich habe auch, während du so geredet hast, nochmal gedacht, das ist ja auch so was Gesamtgesellschaftliches gerade. Es wird ja gerade in dieser Transformationsphase öffentlich sehr viel um die beste Lösung, wo die deutsche Wirtschaft hingeht, diskutiert. Und dann wird ja oft gesagt, das ist Demokratie und dieses Diskutieren müssen wir aushalten. Und gleichzeitig brauche ich dafür ja auch Kompetenzen, ne? Weil ich hätte es halt gern schön. Mein Gehirn hätte es gern, dass es einfach nur schön ist irgendwie und nicht Konflikt. Das mögen wir ja eigentlich nicht. Deswegen wollte ich so einen Teil der Frage, oder da kam jetzt quasi noch was dazu, aber erstmal, wie schätzt du es ein? Wo stehen wir da? Wie gut sind die Unternehmen, in die du ja jetzt auch immer mehr reinschauen kannst, wie gut sind die da aufgestellt?
Also ich erlebe gerade in der wirtschaftlich herausfordernden Lage, in der wir sind, eine Rolle rückwärts. Und da gibt es eine große Kluft zwischen dem Mittelmanagement und guten Top-Management-Stakeholdern, die sich auf LinkedIn äußern. Und denjenigen, die in der Realität weniger sichtbar auf LinkedIn das Sagen haben und dann eher doch sehr konservativ führen, also mit den Mitteln aus Zeiten, die noch deutlich vor New Work lagen. Und das bedeutet eben Return on Investment, Fokus auf Zahlen, CFOs in die Führung, nichts gegen CFOs, aber es gibt ja auch CFOs, die gute Leadership-Qualitäten haben, auf jeden Fall. Aber wenn man nur den Zahlen den Vorrang einräumt, hat man natürlich ein sehr konservatives Setup. Und das ist etwas, was ich gerade beobachte, was in dieser wirtschaftlich angespannten Lage passiert. Und da wird viel auf Durchzug geschaltet, viele Scheuklappen werden angelegt. Und das, was wir uns jetzt so erhofft haben, was auch viel in dieser New Work Bubble diskutiert wird, dringt weniger durch. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und es gibt ja auch genügend gute Beispiele, die ich auch täglich erlebe. Insofern ist das auch eine etwas zugespitzte Formulierung von mir jetzt und Beobachtung. Insofern habe ich Hoffnung, dass wir die nächsten Jahre auch noch wieder was anderes sehen. Aber momentan ist das so mein Eindruck.
Ich finde es total spannend, dass du das so beschrieben hast, weil man ja den Eindruck hat, wir haben doch das alle jetzt gelernt, New Work und was die Regeln sind und was die Bedürfnisse der Menschen sind und dass nach den Bedürfnissen der Menschen die Unternehmen danach aufgebaut sind. Und jetzt kommt ja auch so eine laute Rolle rückwärts in der Öffentlichkeit, ne? Die öffentliche Meinung, die ja dann auch auf die Unternehmen auswirkt. Und ich hatte jetzt, als du gesagt hast, es wird so auf die Zahlen sich konzentriert, habe ich so eben gedacht, ach, das ist ja fast so, als wäre New Work nur leistbar in guten Zeiten, was ja eine sehr, sehr schlechte Botschaft wäre, ne? So nach dem Motto, das leisten wir uns, wenn es eh gut läuft, ne?
Ja, das ist ein ganz falscher Ansatz, weil New Work bedeutet ja nicht, dass wir jetzt alle irgendwie super fluffig miteinander umgehen und deswegen so mehr oder weniger gefühlt in der Hängematte liegen, sondern New Work bedeutet einfach, dass Soft Skills Hard Skills sind. Also, dass man diese Erkenntnis einfach mal durchsickern lässt und angesichts von Arbeitskräftemangel und auch interkulturellen Herausforderungen, die wir haben, weil wir natürlich auch auf jeden Fall Arbeitskräfte aus anderen Ländern wollen, brauchen, vor diesem Hintergrund tut jede Geschäftsführung sich was Gutes, wenn sie sich ein bisschen damit auch auseinandersetzt und den Blick weitet und nicht einfach denkt, ach, New Work später oder nach Feierabend.
Dann hast du noch gesagt, das fand ich einen Punkt, auf den ich gerne eingehen wollte, gut gemanagte Räume, um Konflikte jetzt zu besprechen. Und dann habe ich direkt im Kopf gehabt, und wie ist das in diesem Homeoffice, war ja ein großes Thema. Wie kann ich denn, wenn über Konflikte diskutiert werden soll und was haben wir für ein Miteinander, was ist deine Meinung, gelingt das auch remote oder brauche ich eben auch, ist ein gut gemanagter Raum auch einer, wo wir uns Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen?
Also in der heutigen Zeit muss es remote gehen. Das ist einfach Fakt. Wer remote da ausschließt, hat die Zeiten nicht verstanden. So, das heißt, es ist natürlich ein Kompromiss, ne? Weil jeder kann sich auch vorstellen, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt, macht das einfach mehr. Also die Dreidimensionalität sozusagen des Menschen ist dort greifbar und ich bin immer reduziert, wenn ich online unterwegs bin, in einer gewissen Art und Weise. Aber die gute Nachricht, es funktioniert auch so, also mit einer gewissen Sensibilisierung dafür ist remote, ist auch durchaus möglich, gute Räume zu schaffen für eine Diskussion. Wir haben das alle in der Pandemie auch durchexerziert und davon kann man ja auch noch das Beste sich herausdestillieren für die heutige Zeit. Das bedeutet also, dass man es als festen Bestandteil eines Sure-Fixes macht und dass man, es kann ja auch der letzte Punkt sein, dass man darüber spricht, was gibt es für Themen, über die eigentlich nicht gesprochen werden sollen? Was haben wir für Elefanten im Raum? Also das wäre jetzt eine sehr direkte Ansprache. Ja, ist nicht für jedes Team geeignet. Aber das ist ja auch vorher zu definieren. Also mein Offsite von vorhin als Idee eignet sich hervorragend, um gemeinsam auf Ideen zu kommen. Was kann Bestandteil eines solchen letzten Punktes eines Sure-Fixes online sein? Das wäre dann so ein gemanagter Raum. Da kann man sich überlegen, okay, oder streiten wir jetzt einfach mal über bestimmte tolle Meta-Ideen, die wir schon immer mal diskutieren wollten. Auch eine Idee. Also ich will damit sagen, es ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass die Menschen ins Reden kommen, miteinander streiten lernen und auch die Facetten des Alltags einfach miteinander ausleuchten. Aber gemanagt eben, damit es kein Zeitfresser wird. Also damit es auch nicht ausufert. Mhm. Und da sind die Führungskräfte natürlich in der Verantwortung, das richtig zu managen. Mit einer Ergebnisorientierung, mit einer vernünftigen Agenda, die ja immer damit verbunden sein sollte und so weiter.
Miteinander streiten lernen. Guter Punkt. Was sind da für dich No-Goes? Also was wären deine Tipps für Regeln?
Dem anderen zuhören. Und zwar richtig. Das ist gar nicht so einfach. Das merken wir immer dann, wie schwer das ist, wenn wir uns wirklich bemühen, jemandem zuzuhören, die Gedanken eigentlich schon immer bei den eigenen Argumenten wieder sind. Also dem anderen wirklich zuzuhören, hilft auch mal, sich auf den Stuhl des anderen buchstäblich zu setzen, gedanklich oder buchstäblich. Ganz wichtig, und auch die richtige Haltung einzuüben im Sinne von, ich will auch wirklich mal wissen, wie der andere denkt, auf welchem Planeten der so ist im Vergleich zu mir zum Beispiel. Dann also sich eine größtmögliche Offenheit auch zu bewahren für die Korrektur der eigenen Ansichten, auch die Bereitschaft, eigene Ansichten zu korrigieren, das Gegenüber zu gewinnen und nicht den Konflikt. Also diese Haltung einfach zu üben, sich immer wieder zu hinterfragen, das ist so der allererste Schritt. Und dann kommt man irgendwann, wenn diese Haltung in den Alltag übergegangen ist, kommt man auch dazu, wirklich so ganz, ganz gelassen und ganz souverän miteinander zu streiten, ohne dass die Beziehungsebene gestört wird. Weil das ist ja immer der Punkt, die Menschen haben so wahnsinnig Angst davor, die Beziehungsebene zu stören oder kaputt zu machen und eiern deswegen so rum.
Aber das ist nochmal ein guter Punkt. Ich hatte ihn erst wollte ich dich nämlich fragen, wie geht man als Geschäftsführung damit um, wenn dann so viel Offenheit herrscht, dass auch sehr viel Kritik im Raum steht. Aber als du das eben jetzt mit der Beziehungsebene angesprochen hast, dachte ich, naja, es betrifft ja jeden. Also dieses, wenn dann so offen Dinge angesprochen werden, dann dieses, dass ich nicht das Gefühl habe, ich werde jetzt verletzt oder dass mich das jetzt nicht dann 3 Tage emotional so beschäftigt. Was sind da deine Empfehlungen? Wie schafft man das, es eben nicht auf die Beziehungsebene kommen zu lassen?
Indem jeder und jede beherzigt in dem Team und ich besonders als Führungskraft, dass die Vielfalt der Meinung Geltung haben sollte. Und das lernt man einfach darüber, dass man richtig miteinander kommuniziert. Da gibt es ja jede Menge guter Methoden. Eine sehr, sehr gut funktionierende Methode ist ja die Methode der gewaltfreien Kommunikation. Es gibt dort noch diverse andere Methoden, aber die halte ich für besonders gut, weil die so relativ gut runterzubrechen ist und in den eigenen Sprachgebrauch auch gut einzubauen ist.
Mhm. Wer jetzt das Gefühl hat, ich habe viel gelernt über Konflikte und habe gelernt, dass Konflikte wichtig sind, um auch die Innovationskraft meines Unternehmens anzutreiben. Wie kommt man mit dir in Kontakt? Was kann ich denn jetzt für Leistungen bei dir buchen, wenn ich jetzt auch gar nicht so sehr den urreinen Tisch buchen möchte, sondern mich um das Thema Konfliktkultur kümmern möchte?
Dann gibt es eine ganze Reihe von sehr individuellen Angeboten, die ich immer zuschneiden kann auf die Bedarfe der oder desjenigen. Es gibt Workshops für konfliktkompetente Führung, aber auch für Mitarbeiter. Es gibt One-on-One-Mentorings, 6-Wochen-Programme zum Thema, wie werde ich konfliktkompetent, immer sehr praxisbezogen auch. Ich mache ganz viel Teamentwicklung, ich mache Change-Kommunikation und auch begleite Unternehmen in der Transformation, wenn Unternehmen das Gefühl haben, sie sind im Mittelmaß gelandet, weil sie in der Harmoniefalle stecken, bin ich zur Stelle. Grundsätzlich kann man mich immer buchen, wenn es um das Thema Konflikt Forward geht. Konflikt Forward ist ja die Schwester von Fail Forward. Und das ist so ein Innovationsprogramm, das ich auch sehr gerne für kleine und mittelständische Unternehmen ausrolle. Und man kann mich immer kontaktieren über meine Website. Das ist www.consenslab.de oder auf LinkedIn über mein Profil. Ich bin da immer sehr, sehr gut zu erreichen und eigentlich auch sehr schnell dabei zu antworten.
Jetzt musst du noch eine letzte Frage uns beantworten, weil wir sind bei Marok auf der Bühne und da frage ich immer, wie schaffen wir es, mehr Frauen auf die beruflichen Bühnen zu bekommen? Und du bist eine Unternehmerin, wovon es ja auch viel weniger gibt und auch noch eine Kommunikationsexpertin. Ich weiß, du bist keine Freundin der Stereotype, das haben wir auch gut von dir gelernt. Aber was wünschst du dir denn, die du ja auch viel in den Unternehmen bist oder was kannst du vielleicht den Frauen, die hier zuhören, noch mitgeben?
Macht euch sichtbar. Liebe Frauen, und versteckt euch nicht hinter vermeintlich anderen tollen Speaker und SpeakerInnen, die ihr ins Feld führt, nur weil ihr selber euch das gerade nicht zutraut. Traut es euch zu, geht auf die Bühne, begebt euch in die Sichtbarkeit. Und ansonsten kann ich nur die Herren der Schöpfung aufrufen, dafür zu sorgen, dass mehr Frauen auf die Bühne kommen. Weil ganz häufig höre ich, es gibt nicht genügend Frauen. Das stimmt einfach nicht. Es wurde dann einfach nicht genügend gesucht.
Genau, diesen Konflikt tragen wir gerne aus. Das haben wir von dir gelernt für mehr Innovation. Liebe Britta, vielen Dank, dass du uns diese Facette näher gebracht hast. Ich habe über den Konflikt in der Form noch nie so nachgedacht und finde es wirklich toll, dass du dafür eine Expertin bist und dafür Lösungen anbietest und das dann am Ende dann auch noch so in diese aktuelle Zeit passt mit der Transformation der Wirtschaft. Das ist einfach toll. Ich bin sehr begeistert. Vielen Dank, dass du zu Gast im Podcast warst.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht.
Und wenn es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Spaß gemacht hat, dann empfehlt die Folge gerne weiter. Wir packen noch ganz viele Informationen hier drunter über Britta her. Wenn ihr euch mit ihr vernetzen wollt, dann habt ihr schon gehört, ihr kennt die Website. Auf LinkedIn könnt ihr euch auch noch mit ihr vernetzen. Empfehlt die Folge weiter, teilt sie. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gibt Episode heute 5 Sterne, schreibt ganz viele Kommentare. Und wenn ihr weiter ein tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Und wir haben ja heute auch gelernt, Ladies, let's get loud gilt auch für Konflikte. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.